Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit 11 Uhr, seit einer guten Stunde, tagt die MPK, also die Konferenz der zwei Frauen und 14 Männer, die die Bundesländer regieren, plus die beiden Kanzler, die wir gerade gefühlt haben, die scheidende und der kommende. Es geht um die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Das will ich gerne diskutieren mit dem Intendanten unseres Senders, mit Stefan Raue. Und auch mit Ihnen, unserem Publikum, das heute im offenen Studio dabei ist. Herr Rauer, ich würde sagen, Fakten first, oder? Wir haben natürlich auch recherchiert, unsere Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio, und haben versucht herauszufinden, was liegt denn da zur Entscheidung. Und diese kleine Zusammenfassung hat Katharina Hamberger für uns.
In einer Beschlussvorlage zu dem Treffen, die auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, dass für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, gelten soll, dass sich ein Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen treffen darf. Sprechen wollen Bund und Länder auch über die Ausweitung der 2G-Regel bundesweit auf den Einzelhandel, ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs. Geimpft und genesen, eventuell sogar plus Test, soll auch zum Beispiel für Kinos und Restaurants gelten. Großveranstaltungen sollen eingeschränkt werden, Diskotheken und Clubs sollen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 350 geschlossen werden. In Schulen soll bundesweit eine Maskenpflicht gelten. Auch das Thema Impfen wird heute im Fokus stehen. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das ist das Ziel, das der designierte Kanzler Scholz ausgegeben hat. Helfen soll dabei unter anderem ein Krisenstab, der nun im Kanzleramt eingerichtet und von Generalmajor Carsten Breuer geleitet werden soll. Zudem sollen mehr Berufsgruppen impfen dürfen, unter anderem auch Apotheker und Apothekerinnen, Zahnärzte und Ärztinnen. Des Weiteren ist eine Impfpflicht für Menschen vorgesehen, die in bestimmten Einrichtungen im Gesundheitswesen arbeiten. Außerdem soll der Ethikrat laut Beschlussvorlage gebeten werden, bis Jahresende einen Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht ab Februar 2022 zu erarbeiten. Was heute beschlossen werden soll, ist nicht ohne den Bundestag möglich. In der kommenden Woche soll dort über die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt werden.
Also darum geht es gerade in diesen Minuten in den digitalen Beratungen zwischen Bund und Ländern. Stefan Raue, fangen wir vielleicht mal positiv an. Sie regieren doch. Nach einigem Zögern wird jetzt gehandelt.
Ja, also so ein richtiges Interregnum hat es ja nicht gegeben. Wir haben ja bei diesem Thema die Länder in der Verantwortung, den Bund in der Verantwortung. Es sind ja viele Dinge auch geregelt, die im alltäglichen Leben ja auch wirksam werden. Die Frage ist ja, sind die Mittel, die im Augenblick Anwendung finden, geeignet, das, was wir gerade erleben, an vierter Welle zu kanalisieren oder zurück einzudämmen? Und da sind, glaube ich, fast alle Experten der Meinung, das wird nicht reichen. Und dafür braucht es eine große Kraftanstrengung. Dafür brauchen wir den Bund, dafür brauchen wir aber eine möglichst große Einigkeit der 16 Bundesländer, damit die Dinge nicht von Landesgrenze zu Landesgrenze oder von Land zu Land wieder sehr unterschiedlich sind und insgesamt das ganze Vorhaben auch schwieriger machen.
Und wenn Sie das jetzt hören, was wir da gerade aus der Beschlussvorlage gehört haben, es ist eine lange Liste. Haben Sie den Eindruck, das ist dieses Paket, oder sind da auch noch Handbremsen angezogen, die vielleicht ein bisschen zu sehr angezogen sind?
Naja, also wenn man diese ganzen Maßnahmen sich mal durch den Kopf gehen lässt und einen Strich drunter macht, muss man sagen, das ist eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Das hat man nicht groß drüber geschrieben, aber wenn man sich alle Maßnahmen anschaut, wird es für diejenigen, wenn man sich in die Lage eines Ungeimpften versetzt, wird es sehr schwierig. Der darf in die Läden, in die Geschäfte für alltägliche Waren, für Lebensmittel und solche Dinge noch hinein. Bei allem anderen wird es wirklich schwierig. Und darüber will man natürlich auch einen gewissen Druck ausüben, das ist klar. Letzten Endes steht aber hinter der ganzen Sache die Frage, hat die Politik, haben Bund und Länder die Kraft, eine Impfpflicht durchzusetzen, oder haben sie sie nicht? Und ich vermute mal aus den Stellungnahmen der letzten Tage, dass es in diese Richtung gehen wird. Das wird aufwendig natürlich juristisch geprüft werden müssen. Da wird es zahlreiche Klagen gegen geben. Aber ich denke, das steht am Ende zu erwarten.
Ich frage Sie auch gleich nochmal nach Ihrer Bewertung dazu. Ich habe ja auch hier in unserem Chat im offenen Studio gefragt, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das bewerten. Sehe den Kommentar von Rico Taps, der sich auch bezieht auf diese Frage 2G, 3G. Und schreibt, ich verstehe nicht, warum immer noch überall so getan wird, als seien die Ungeimpften diejenigen, die die vierte Welle verursacht haben. Für mich gibt es ganz offensichtlich eher einen Zusammenhang zwischen den Lockerungen und den damit einhergehenden uneingeschränkten Partyexzessen von 2G-lern. Zitat Ende. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gerade, ich meine, diese Frage kommt ja immer wieder auf, ne? Ist das gerade ein Fingerzeig, der zu sehr in Richtung nur der Ungeimpften geht?
Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Politiker. Ich lese viele Zeitungen, ich höre mich um. Ich lebe in Leipzig, ich lebe in einem Bundesland, in dem die vierte Welle enorm zuschlägt. Ich habe heute Morgen gerade in der Regionalzeitung gelesen, wie die Situation in allen Krankenhäusern der Region aussieht und wie viel Prozent der Menschen, die dort in den Intensivstationen sind, Ungeimpfte sind. Und wenn ich das alles ernst nehme, und ich nehme das ernst, dann muss ich sagen, da ist schon viel dran, dass diese vierte Welle sehr stark durch den hohen Anteil von Ungeimpften in unserer Gesellschaft auch beschleunigt wird. Es gibt Impfdurchbrüche, es gibt auch Ansteckungen durch Impfdurchbrüche, aber ich glaube, das Problem ist, dass wir etwa 30% der Menschen haben, die nicht geimpft sind, und das ist in so einer Krise dann doch auch ein wichtiger Faktor.
Und da sind wir dann bei der Impfpflicht und der Frage. Soll ich Ihnen die Frage ersparen, wie Sie dazu stehen? Weil es ist natürlich wirklich keine leicht zu beantwortende Frage. Denn es ist der Eingriff und gleichzeitig, Sie haben es beschrieben, steht da diese Notwendigkeit im Raum.
Ja, aber Sie fragen mich ja als Stefan Rau und nicht als Politiker und nicht als Wissenschaftler. Und als Stefan Rau sage ich Ihnen, ja, ich bin für die Impfpflicht. Ich habe nie ein Problem mit Impfungen gehabt. Ich bin nach dem Abitur Soldat geworden und da wurden wir gleich in den ersten Tagen darauf hingewiesen, dass der Soldat zu dulden hat, dass er durch alle möglichen Dinge durchgeimpft wird. Und dann haben wir alle in der Reihe gestanden, unseren Arm freigemacht und haben unsere Impfung bekommen. Und seitdem werde ich regelmäßig gegen Grippe geimpft, gegen Gehirnhautentzündungen infolge von Zeckeninfektionen und so weiter und so fort. Und habe persönlich noch nie einen Nachteil daraus erfahren. Ganz im Gegenteil, fühle mich da auch geschützt durch. Und deswegen bin ich auch für eine Impfpflicht in diesem Punkt. Bei dieser Katastrophe, die wir nun im Augenblick seit 2 Jahren erleben. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass Menschen sich dagegen wehren und gegen so eine Verpflichtung etwas haben und das auch juristisch prüfen lassen. Nur Sie haben mich ja persönlich gefragt und genau. Ich persönlich könnte mit einer Impfpflicht sehr gut leben.
Ich habe hier auch persönliche Antworten von Zuschauerinnen und Zuschauern bei uns im offenen Studio heute. Natascha, die sagt, eine Impfpflicht steht für ein politisches Versagen. Und wenn ich ergänze, Stefan Schmidt-Bilkenroth ergänzt, sie steht sogar für ein gesellschaftliches Versagen. Bleiben wir mal beim politischen Versagen. Denn es war ja das Versprechen da, das politische, es gibt keine, weil man davon ausging, man würde sie gar nicht brauchen, die Impfpflicht. Ist das eine Debatte, die sich lohnt zu führen, oder ist das jetzt auch eine verschüttete Milchdebatte?
Ja, also wir werden nach dieser, das gilt aber für alle, nach dieser Corona-Geschichte werden wir alle Rechenschaft legen müssen. Und wir werden alle genau schauen müssen, wo sind Fehler gemacht worden, wo hätte man sich anders entscheiden müssen. Aber wir sind jetzt mitten in einer Riesenkrise, die unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen aufs Äußerste beansprucht. Und da muss gehandelt werden. Da hilft es nichts, wenn wir uns jetzt monatelang zerreden und diskutieren und hin und her wenden. Politik muss auch Entscheidungen treffen, die unter Umständen sich nachträglich als falsch erweisen. Das liegt in der Natur der Sache. Das kann jeder in seinem eigenen Verhalten und in seinem eigenen Handeln, in seinem eigenen privaten Umfeld auch sehen. Es gibt nicht immer Entscheidungen, von denen man genau weiß, dass sie genau richtig sind, sondern man muss manchmal auch Mut beweisen und dann notfalls auch für die Fehler dann einstehen.
Stichwort Mut. Da hatten wir jetzt dieser Tage, seitdem dieser Vorschlag von Olaf Scholz aufkam, auch eine hitzige Diskussion in der Redaktionskonferenz. Ich hatte da, ich will es gleich sagen, die Minderheitenmeinung, nämlich ob der Frage, dieser Weg, den Olaf Scholz vorschlägt, wir geben das in den Bundestag und zwar als Abstimmung ohne Fraktionszwang. Also jeder Abgeordnete darf nach seinem Gewissen entscheiden. Ich finde das ja richtig, weil ich glaube, der Bundestag ist immer dann am stärksten in diesen Momenten, wenn er frei entscheiden kann und damit auch dann eine gesellschaftliche Debatte repräsentiert, die auch wirklich stattfindet. Aber habe auch das Argument zur Kenntnis genommen der anderen, die gesagt haben, eigentlich ist das diese Führungsschwäche, weil er die FDP da nicht düpieren will, wählt er diesen Weg.
Nein, ich glaube, es hat den Debatten in bestimmten Dingen, wenn es um das persönliche Recht auf Unversehrtheit geht und wenn es um Grundrechte geht, die jeder für sich in Anspruch nehmen kann, dann ist es richtig, dass der Fraktionszwang in diesen Punkten auch aufgehoben wird, finde ich. Ich finde, die Debatten, die man aus diesem Anlass im Bundestag gehört hat, waren immer sehr, sehr von sehr hohem Niveau, waren sehr persönlich auch gefärbt. Ich habe von denen aus diesen Debatten sehr viel gelernt. Und ich finde, bei so einer weitreichenden Entscheidung müsste der Fraktionszwang aufgehoben werden. Mhm.